Ja, hallo Sonja.
Hallo Claudia.
Wir sind heute einen Tag zu spät. Es ist aber Freitag und das ist schön.
Ja, bald ist Wochenende, gell?
Ach, nicht mehr lange und es weißt du was, es ist notwendig. Ich hatte so viel zu tun in den letzten 2 Wochen. Ich hatte so viele Klienten, so viele spannende Sitzungen. Puh, ich bin jetzt froh, wenn ich das Wochenende nutzen kann, um ein bisschen durchzuatmen.
Und ich war weg, ich war ja in Deutschland, wir haben ja Tour de Deutschland gemacht, so haben
Genau.
so ganz viele Mindvisualisierungscoaches besucht, das war so schön, wirklich denn die live auch mal zu sehen. Und obwohl dass ich da, wir waren schon eine Woche weg, aber seither hatte ich echt, also so viele coole Aha-Momente, dass ich nicht genau wusste, was soll ich heute sagen. Also eigentlich hätte ich dir mehrere Geschichten zu erzählen, aber ich wähle jetzt mal dann auf zwei.
Cool, ich musste mich tatsächlich auch ein bisschen einschränken für heute, weil es ging mir genauso. Im Moment ist wirklich extrem viel los in der Praxis und ich habe viele spannende Anliegen. Auch so Anliegen, die nicht so für uns nicht so alltäglich sind tatsächlich. Und gerade letzte Woche hatte ich eine Sitzung, Sonja, ich habe an dich gedacht, weil du gerne so von diesen magischen Momenten sprichst. Ich hatte auch so eine magische Sitzung und ich hatte tatsächlich das Gefühl nach dieser Sitzung, ich bin was ganz Besonderes. Weißt du warum? Das war eine Sitzung mit deiner Frau und ich wusste während der ganzen Sitzung zum Voraus genau, was sie mir jetzt dann gleich sagen wird. Das war wirklich, das war so eine extremst logische, stimmige, schlüssige Sitzung, wo dir einfach vorher schon klar war, was jetzt als nächstes kommt. Und tatsächlich kam es so. Und wahrscheinlich hätte man das filmen müssen, weil mein Grinsen im Gesicht immer breiter und breiter und breiter wurde bei jeder Antwort, die sie gegeben hat. Das war wirklich fast ein bisschen spooky. Also ich wusste die ganze Zeit hindurch, was als nächstes kommt, was die nächste Antwort sein wird. Und es war am Schluss eine total runde, stimmige, schlüssige Sitzung. Und ich habe sie verabschiedet, habe gesagt, das war jetzt ein bisschen magisch. Habe ich an dich gedacht.
Also auf jeden Fall warst du auf die gleichen Wellenlinie. Also ich habe die gleiche Einstellung wie beim Radio und fast wie ihre Gedanken. War es so, dass du ihre Bilder gesehen hast oder ihre Gefühle gespürt hast? Oder pump, wie
Ich
war es?
glaube, ich habe die Gefühle gespürt. Die Bilder sind immer meine Bilder. Da kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, ich sehe die Bilder des Klienten. Aber natürlich, du weißt es, wir können gar nicht arbeiten, wenn wir nicht mitvisualisieren. Aber mir war einfach klar, welche Situation welche Gefühle auslösen. Es war mir einfach zuvor herein klar und was da passiert sein muss. Ich kann es dir nicht sagen. Es war wirklich einfach eine Spitze, wie wenn sie ein Kabel eingesteckt hätte bei mir und so dieser Datentransfer ein bisschen vorher bei mir angekommen wäre. Es war wirklich, wirklich spannend.
Einfach
Also so,
magisch.
und weißt du was? Ich konnte einfach zurücklehnen und wusste, ja, das läuft. Läuft.
So einfach. Man muss nichts machen für so eine Veränderung, gell? Also am Schluss ist was ein schlechtes Gewissen, dass man überhaupt etwas dafür verlangt, gell? Weil man weiß, ich habe ja eigentlich nichts ge gemacht. Ich wusste eigentlich, was du schon sagst. Ja, die magischen Momente, gell?
Ja, wirklich.
Bei mir hatte ich spannenderweise einen magischen Moment nach der Sitzung. Also normalerweise hat man diesen Momente während der Sitzung. Und bei diesem Fall ist es so, dass es wirklich nach der Sitzung gekommen ist. Und ich werde mal ein bisschen erzählen. Und zwar, es geht um ein 6-jähriges Mädchen und sie ist total scheu, zurückhaltend, verschlossen, unsicher. Und das merkt man auch, wenn sie ins Zimmer gekommen ist, hat man es ganz klar deutlich gesehen. Sie ist in der ersten Klasse und das Problem ist sie wirklich blockiert. Eigentlich in der Unterricht wäre es gut, wenn sie mitmacht. Sie kann nicht mitmachen, sie kann nicht wirklich Frage stellen, weil sie Angst hat. Sie getraut sich einfach nicht, wirklich ein Teil von dem Ganzen zu sein. Und das Problem ist, dass auch von den Schulfächern her beginnt sie ein bisschen zurückzufallen. Und das ist für sie sehr, es macht sie extrem traurig, weil sie möchte unbedingt, aber das geht einfach nicht. Also in der Sitzung ist mir schon ein bisschen vorgekommen, als hätte sie wie eine Art selektiver Mutismus, also wie die beginnende Art. Und sie hat nichts gesagt. Manchmal hat sie etwas gesagt, aber sehr, sehr, sehr leise, dass es schwierig war, sie zu hören. Und in dieser Situation war es, was die Mutter erzählt, war, alle neuen Situationen, wo sie sich unsicher fühlt, kommt so das Gefühl von Angst. Also man merkt, sie hat Angst und sie hat sogar auch Panikattacken gehabt mit 6, wo man merkt, das ist so viel, sie bekommt gleich Panik. Und also wir gingen natürlich nach, was in der Sitzung, was spürst du? Wie nimmst du es wahr? Und sie hat es im Kopf gesehen. Also im Kopf war alles rot, diesen roten Kugeln. Und das war einfach das Gefühl, wenn ich unsicher bin, dann kommt die Angst und die Panik. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich Panik. Und nicht nur das, sie sagt, es sind wie rote Kleber, die über meinen Mund geklebt werden. Und in diesem Moment kann ich dann auch nicht sprechen. Und wir gingen zum Ursprung zurück. Und das war im Mutterleib. Das heißt, da im Mutterleib war bereits die rote Kugel von Angst und Panik da. Der Mund, du darfst nicht sprechen, war auch da. Und wir schauten, warum. Und sie sagte, da im Mutterleib hat sie dieses Gefühl von einer Frau erhalten, ungefähr 20 Jahre alt. Und diese Frau schreit. Wie am Spieß. Sie hört, wie diese Frau am Schreien ist und sie sagt mit, ich habe Angst von dieser Frau. Ich habe Angst, weil sie weiß, dass sie mich anschreit. Und was wir herausgefunden haben in diesem Moment, also wir haben lange die Situation angeschaut, wer ist diese Frau? Sie konnte mir nicht ganz genau sagen, ist einfach eine Frau und sie schreit und so weiter und sie macht mir Angst. Okay, wir mussten hier lange arbeiten, bis wir Frieden finden konnten, bis wir dieses Gefühl verarbeiten konnten. Okay. Und sie sagte auch, später in der Schule ist immer dieses Geschrei von dieser Frau im Hinterkopf. Das heißt, wenn sie unsicher ist, hat sie Angst, dass diese Frau sie anschreit. Nicht nur vom Mutterleib, sondern eigentlich die ganze Zeit, von diesem Moment an. Das ist permanent. Sie sagte mir, ich habe das Gefühl, dass die Frau immer hinter mir steht und mich anschreien wird, wenn ich etwas Falsches sage. Und vor allem, wenn sie alleine ist oder in eine neue Situation, ist diese Angst noch stärker und noch ausgeprägter. Und das Aha-Moment, wie gesagt, dieses magische Moment kam im Nachgespräch. Und ich erzählte die Mutter eben im Mutterleib und die Frau, die geschrien hat. Und es ist auch so, sie hat immer noch Angst von dieser Frau, dass sie sie anschrie. Und die Mutter wurde ganz leise und sie sagt mir, ich war im 8. Monat schwanger mit meiner Tochter. Ich war 24 Jahre alt und jemand in der Familie war in Lebensgefahr und ich habe panisch herumgeschrien um Hilfe. Also wirklich geschrien und geschrien, weil es ging um Leben und Tod. Und ich fragte sie, was hast du in diesem Moment gespürt? Und sie sagte natürlich, ich war unsicher, hatte unsicher Angst und Panik. Also hier, die Tochter hat, wenn sie unsicher ist, hat sie Angst, dass sie angeschrien wird. Sie hat panische Angst, angeschrien zu werden. Also was man hier eigentlich bemerkt hat, ist, sie hat das Gefühl von Mutter gespürt, die Angst und Panik und diesen Schrei gehört. Und natürlich, weil die Mutter geschrien hat, war es eine Stimme, die sie nicht kannte. Weil normalerweise ist die Mutter nicht so. Also wenn wir so panisch schreien, dann hört sich auch unsere Stimme ganz anders an. Und für sie, das war nicht die Mutter. Eine wie böse Frau schreit und sie spürt Angst und Panik. Und deshalb von diesem Moment an, immer wenn sie unsicher war oder in einer Situation, wo sie sich unsicher fühlte, hatte sie Angst und Panik, dass die Frau sie anschreit. Und das war so, wow. Wir haben es in der Sitzung verarbeitet, ohne dass ich gewusst habe, dass die Frau die Mutter gewesen ist und dass sie in diesem 8. Schwangerschaftsmonat so geschrien hat, und zwar panisch. Also,
Das ist Wahnsinn. War die Kleine im Nachgespräch dabei? Hat sie das gehört? Okay.
nein.
Ja.
Und ich meine, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und sie war nicht im Zimmer, sie ging aus dem Zimmer und hat im Wartezimmer gespielt.
Ja.
Und dann kam das und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass sie das nicht mit der Mutter jetzt verbindet, sondern dass wir das einfach wie eine fremde Frau abschließen konnten, weil sie hat es auch nicht als die Mutter wahrgenommen.
Ja, klar. Ja, hey, wow, oder? Also, weißt du, ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit jemandem, der nicht irgendwie Coach oder Therapeutin oder weiß was ist. Und da habe ich genau über solche Situationen gesprochen, was man schon alles im Mutterleib eben spürt und aufsaugt und nichts damit anfangen kann, weil man nicht weiß, was man damit soll. Und dann hat die so ein bisschen, ich sag mal, herablassend gelächelt und hat gesagt, ach komm, also im Mutterleib ist ja noch gar kein Bewusstsein da. Also erzähl mir nicht, dass da irgendwas passieren kann. Und weißt du was? Doch, wir erzählen das eben doch, weil es so ist. Und das ist die beste, das ist jetzt ein total schöner Beweis, was du jetzt gerade erzählt hast, dass eben dieses Wissen, das intuitive Wissen jedes Menschen, das ist nicht eine Ausnahme, dass das solche Dinge abspeichert und eben auch wieder aufrufen kann. Das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte.
Ja.
Mutterleibgeschichten sind immer spannend.
Im Nachhinein ist es immer so klar. Also ich denke, auch bei dieser Geschichte im Nachhinein war es so klar, was da passiert ist. Geht
Entschuldige,
es dir gut?
es geht mir gut. Ich musste einen Schluck Kaffee nehmen. Das war keine gute Idee. Sorry.
Also wir die ganze Zeit Mutterleib, gell, haben wir gesprochen. Und eigentlich die zweite Geschichte, die ich da erzählen möchte, geht nochmals um die Mutterleib. Also eigentlich Mutterleib Geburt, weißt du, diese Zeit. Ich dachte, es wäre so schön, diese zwei Geschichten zu erzählen, weil ja, sie sind schon ein bisschen verwandt irgendwie. Und der Junge ist 11 Jahre alt und er kam für die erste Sitzung so für Geschwisterrivalität. Er hat sich ganz leicht provozieren lassen. Wir haben dieses Machtspiel umgedreht und dann merkte er, ja, weißt du was, ich kann ruhig bleiben, anstatt wütend zu werden. Das hat ihn richtig gut getan und er sagte, es ist schön, also es ist schön, den guten großen Bruder zu sein. Und dann in die zweite Sitzung ging es jetzt um die Beziehung zu seinen Eltern, weil da ist es, wie soll ich sagen, er ist ziemlich allergisch auf gewisse Dinge, was die Eltern sagen. Und er explodiert, wenn die Eltern ihn irgendetwas aus seinem gemütlichen Moment herausreißen und sagen, könntest du bitte den Tisch decken, könntest du bitte aufräumen, könntest du bitte mir schnell helfen. Und es war in all diesen Momenten, wo es für ihn gemütlich war. Weißt du, er war am Lesen, am Fernsehschauen, am Klavierspielen. Er hat sich mit Freundin unterhalten und dann kam die Mutter oder die Vater und nervt ihn und sagt, komm bitte, kannst du bitte mit dem und dem helfen, oder hat sich wie ein bisschen gezwungen fühlen, gefühlt sich aus dieser gemütlichen Situation herauszureißen. Und er spürte so einen riesen Frust im Bauch und er hatte eine extrem niedrige Frustrationstoleranz. Und wir schauten den Körper, weil für mich, wenn jemand eine niedrige Frustrationstoleranz hat, möchte ich schauen, ja, wie sieht dann dein Frustrationsfass aus? Also hast du ein Riesenfass, dass du ganz, ganz, ganz vieles ertragen kannst und es braucht viel, bis du vor Frust explodierst? Oder hast du einen ganz, ganz kleinen Fass, Frustrationsfass, was dich schnell füllen kann, dass du schnell dann explodierst? Und er ging in seinen Körper und hat gesehen, dass er nicht eine, sondern zwei hat, diese Frustrationsfässer. Und in den Beinen, also links und rechts in den Beinen, hat er zwei kleine. Und er hatte schon zugegeben, ja, also mit diesen zwei kleinen Fässern braucht es nicht viel, bis sie dann richtig explodiert, wenn sie voll sind. Also was war der Ursprung? Seit wann sind sie so klein? Und auch hier, es war bei der Geburt. Es war ganz spannend, weil er sagte, ich schaute, warum? Warum sind die Fässer so klein jetzt? Und er sagte mir, ich habe keine Lust, zur Welt zu kommen. Hier ist es so gemütlich und warm. Achtung, gemütlich und warm. Und es war auch spannend, weil im Nachgespräch auch hier hat die Mutter gesagt, ja, das stimmt. Also die Geburt hat ganz lange gedauert, so lange, sie mussten einleiten, weil er nicht zur Welt kommen wollte. Und sie sagte noch zusätzlich, der Nabelschnur ist ganz, ganz lange geblieben. Es ist nicht abgefallen, als konnte er sich nicht abnabeln. Also hier merkt man einfach die Zeit von der Geburt, wenn es dir gut geht und wenn es gemütlich ist. Und ich möchte da bleiben, dann wirst du gezwungen, aus diesem gemütlichen Situation herauszukommen. Und dann sagte, bei der Geburt spürte er die Frust kam und er frustriert, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und irgendwann war der Fass so voll, dass es zerplatzt ist und die Frustrationsfässer sind dann in den Beinen hinuntergerutscht. So. Von diesem Moment an hatte er einen geringen Frustrationstoleranz, weil er gegen seinen Willen zur Welt gekommen ist und aus diesen gemütlichen Situationen herausgerissen wurde. Das heißt, später im Leben, seit diesem Moment an, wenn man ihn aus diesem gemütlichen Moment herausreißen will, dann reagiert er mit Frust und zwar ein explosiver Frust. Lass mich in Ruhe, ich will das nicht, ich möchte da bleiben, ich habe keine Lust und so weiter und so fort. Und das ist das, was die Eltern zu spüren bekommen haben. Und auch hier, die Mutter war total schockiert, weil sie das nicht im Datenblatt geschrieben hat. Sie hat
Ja.
mir nicht im Datenblatt geschrieben, dass es eine verzögerte Geburt gehabt hat, dass sie einleiten mussten. Und das war für mich echt spannend, weil zum zweiten Mal jetzt war es die Zeit zwischen Mutterleib und Geburt. Und zum zweiten Mal haben wir Informationen an der Oberfläche gebracht, die gar nicht im Datenblatt waren, die ich gar nicht davon wusste. Und meistens auch das Kind auch nicht.
Ja. Das ist wirklich, wirklich spannend und das ist eine tolle Geschichte. Übrigens ist ganz witzig, dass du das erzählst. So was Ähnliches hatte ich vor ein paar Wochen auch. Auch ein Kind, das nicht so willkommen wollte, weil da im Bauch von Mama war es einfach so schön und gemütlich und da draußen so kalt und hell und laut. Und das ist wirklich so. Also, das ist auch nicht wirklich eine Seltenheit, dass wir Dinge an die Oberfläche bringen, die wir nicht wissen konnten. Also das passiert ganz, ganz oft, dass das, was wir herausfinden in der Sitzung, nicht im Datenblatt stand. Und das macht es für mich und für dich sowieso auch immer wieder so extrem echt. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und den Fall, den ich jetzt gleich erzähle, bei dem war das übrigens auch so. Ich hatte ganz viele Informationen nicht, die wir dann ans Tageslicht gebracht haben. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Mir wurde ein 16-jähriger Junge angemeldet, Gymnasiast, sehr sportlicher, schon groß gewachsen, also sehr frustrierend. Ich bin ja selbst nicht so groß und die meisten Kinder, die zu mir kommen, überragen mich. Ich sage, hallo! Also wirklich groß gewachsen und eben sehr sportlich. Mit dem Anliegen, dass er seit circa 3,5 Jahren immer mit dem rechten Knie einknickt. Das hat vor circa 3,5 Jahren angefangen. Und ich wusste tatsächlich auch nicht so viel. Ich kannte seine Hobbys. Ich wusste, er macht Leichtathletik, er geht in den Judo-Unterricht, geht ins Gymnasium, möchte mal Physiker werden. So, solche Dinge wusste ich, aber alles andere nicht. Und im Vorgespräch hatten die Mutter erzählt, also, sie seien wirklich jetzt mittlerweile ratlos. Vor 3,5 Jahren hat das plötzlich begonnen, als sie als ganze Familie in der Stadt unterwegs waren. Er ging voraus und dann hätten sie beobachten können, wie er plötzlich mit dem rechten Knie einknickt und dann ist er auch hingefallen. Also nicht nur eingeknickt, sondern hingefallen. Und das war das erste Mal, dass das passiert ist. Und dann haben sie gesagt, was hast du jetzt gemacht? Bist du gestolpert oder was? Und er konnte es nicht sagen. Und seither ist das. Immer und immer wieder knickt er da rechts ein. Mittlerweile fällt er nicht mehr hin, aber weil er das im Griff hat quasi. Aber man hat keine Ursache gefunden. Die gingen zuerst zum Kinderarzt, dann hat er da alles ein bisschen untersucht, hat gesagt, ach, das ist ein Tick, das ist eine Phase, das geht vorüber. Dann gingen die beruhigt nach Hause, aber diese Phase hat nicht geendet. Dann ging es weiter mit weiteren Abklärungen. Er musste einen Hirnscan machen, man hat alles neuronal abgeklärt, Orthopäde, alles wirklich überall ohne Befund. Bis am Schluss der letzte Spezialist gesagt hat, gehen Sie mit dem Kind in die Psychotherapie, das ist psychosomatisch. Und das haben die auch gemacht. Er war ein Jahr lang in einer Therapie, aber es hat halt einfach nicht geholfen. Es ist heute noch so, also ich hoffe jetzt nicht mehr, aber er knickt halt einfach immer ein. Und die Sitzung, die ich dir erzählen möchte, ist die zweite Sitzung, weil tatsächlich habe ich in diesem Fall Nach der ersten Sitzung hatte ich einen kleinen Frust. Es klingt vielleicht überheblich, aber wir sind uns gewohnt, in der ersten Sitzung die Ursache zu finden, oder? So die Antwort rauszukitzeln und zu gucken, woran liegt's. Und das ist in der ersten Sitzung nicht gelungen. Er hatte kein Gefühl dafür, wann das kommt. Also es war nicht so irgendwie, was wir uns oft vorstellen, so es baut sich was auf und dann löst sich dieses Einknicken aus. Also das hat er nicht gespürt. Er konnte kein Gefühlsobjekt bilden. Wir haben keinen roten Faden gefunden, ob es Situationen gibt, wo er mehr oder weniger knickt. Er hat gesagt, nein, eigentlich, wenn ich laufe, dann knickt's. Wir konnten nichts finden. Und dann habe ich ihn nach der ersten Sitzung gebeten, bis zu unserem nächsten Termin Tagebuch zu schreiben. Hab gesagt, schreib auf, ich habe ihm eine Liste gemacht, so eine Tabelle, da konnte er draufschreiben, wann, um welche Uhrzeit, wo er gerade ist, was er schon gegessen hat, woran er gerade gedacht hat, was er gesehen hat, was er gehört hat, was er gerochen hat. Ich habe versucht, einfach so ein bisschen Eindrücke zu sammeln, was passiert rund um dieses Einknicken. Und in der zweiten Sitzung, die war jetzt diese Woche, ist er gekommen und er hat das wirklich, also ich war gerührt, er hat das so genau geführt, diese Tabelle. Und wir haben das gemeinsam angeschaut und wir konnten rein kinästhetisch keinen Auslöser finden. Es war nicht ein bestimmtes Geräusch, es war nicht irgendein Duft, es war nicht irgendeine bestimmte Uhrzeit, aber es war ein bestimmter Weg. Da haben wir den roten Faden gefunden. Wir haben herausgefunden, dass er, wenn er einknickt, entweder auf dem Weg zur Bushaltestelle ist, wo er zur Schule, also wo er den Schulbus nimmt, oder auf dem Weg ins Judo oder in der Schulkantine. In diesen drei Orten knickt der Junge ein. Und da habe ich gesagt, und jetzt probieren wir das doch nochmal. Komm, mach nochmal die Augen zu, geh in den Moment, wo du spürst, dass du wegknickst rechts und schau mal, ob du dazu ein Gefühl findest. Und zack, dann hat's geklappt. Dann hat er auf seiner Stirne eine schwarze Kruste visualisiert. Er konnte das Gefühl aber nicht benennen, aber da war eine schwarze Kruste. Und hey, wir haben den Auslöser gefunden. Wir gingen dann im Lebensfilm gucken, seit wann spürst du dieses Gefühl hier auf der Stirne? Und das war an einem Sportanlass, ich glaube Turmverein, es war ein großer Turmtag. Er war damals 8 Jahre alt und da gab es einen Stafettenlauf. Und er war bekannt, er war damals schon sportlich, er war bekannt als sehr schneller Läufer. Also er war fast unschlagbar im Stafettenlauf auf Kurzstrecken. Und damals, an diesem Sporttag, war er im Stafettenlauf, dann kam von hinten ein anderer Junge, überholt ihn und kickt ihm eins in die rechte Kniekehle. Und mein Klient hat sich hingelegt, ist natürlich in hohem Tempo gestürzt und hat sich die Stirn aufgeschlagen. Die ganze Stirn war aufgeschürft, man musste medizinisch nichts machen, aber es war eine große Schürfung und die verschorfte dann. Und diese Kruste tauchte jetzt wieder auf seit circa 3,5 Jahren eben zu Hause, also beziehungsweise auf dem Schulweg, auf dem Weg ins Judo, im Gymnasium, in der Kantine. Was ist passiert? Da kam, also das war wirklich ein besonderer Moment, da sagt mein Klient in der Sitzung, macht er, ja, ich weiß warum. Und ich, ach, jetzt weißt du warum, sagt er, ja. Vor 3,5 Jahren ist dieser Junge von damals in mein Quartier gezogen. Er kommt von Zürich. In mein Quartier gezogen. Und jedes Mal, wenn ich zur Bushaltestelle laufe oder ins Judo laufe, muss ich bei dem vorbei. Ich weiß, da wohnt er. Und dann knickt's. Er spürt diesen Schlag hinten in die Kniekehle noch heute. Und in der Gymnasiumskantine begegnet er ihm ab und zu. Jetzt kannst du dir vorstellen, dieses Hinterrücksehen, ich hau dir eins in die Kniekehle, damit du stürzt und dich auch wirklich verletzt, hat sich so eingebrannt, hat sich so verknüpft mit diesem Jungen, dass es nur das gebraucht hat, dass dieser Junge in dieses Quartier zieht und auch noch dasselbe Gymnasium besucht, um dieses Symptom auszulösen. Also wenn ich spüre, dass der in der Nähe ist, dann knicke ich weg, dann haut er mir eins hinten rein. Und da gab es natürlich dann Handlungsbedarf. Du kannst dir vorstellen, das ging auch eine Weile, bis wir da diese Situation bereinigen konnten. Die beiden Jungs sind gleich alt. Der Erstauslöser war mit 8 und wir konnten das jetzt heute anders betrachten. Er konnte Vergebung leisten. Also wirklich, da kam ganz viel Frieden in die Situation. Hat mir auch gesagt, morgen, wenn ich den in der Kantine treffe, dann setze ich mich mal mit ihm zusammen und erzähle ihm das. Und er ist bei mir rausgelaufen und hat zu mir gesagt, ich bin todsicher, dass ich nicht mehr reinklicke. Ich bin todsicher, genau das war's. Und das war so eine überraschende Wendung. Weder die Mutter noch der Vater noch er selbst haben das irgendwie damit in Verbindung gebracht. Keiner hätte gedacht, dass dieses kleine Ereignis so einen großen Einfluss hatte. Eine kleine, ich sag mal, unsportliche Unfreundlichkeit vom anderen Jungen, der wollte wahrscheinlich auch nicht, dass er sich gerade so aufschürft, hat dazu geführt, dass so eine Psychosomatik sich entwickelt hat und er jedes Mal einknickt und in die Knie geht, wenn der andere in der Nähe ist.
Boah,
Verrückt.
so krass.
Verrückt,
Ich habe
oder?
einfach bei mir ist so ein Film im Kopf abgelaufen. Ich habe diesen ganzen Film angeschaut und es war einfach spannend. So, was kommt jetzt? Was passiert als nächstes? Und man kann das dann wirklich, und das hat total Sinn gemacht.
Ja, absolut.
Ich denke, ich meine, vielleicht ist es so, ich knicke ein, bevor er das tut. Ich meine, wenn er in diesem Jungen denkt, dass das vielleicht, hey, ich knicke schon im Voraus ein, damit, wenn er da in der Nähe ist, dass er das nicht machen kann.
Genau. Also, weißt du, was das Schlüsselwort war? Er hat mich in die Knie gezwungen. Das war das Schlüsselwort. Diese Frage habe ich ihm auch in der ersten Sitzung gestellt. Habe gesagt, was zwingt dich in die Knie? Was ist es? Also ich wusste, da muss irgendwas sein. Und ich war ein bisschen enttäuscht von mir nach der ersten Sitzung, dass wir die Antwort nicht gleich gefunden haben. Aber es war wirklich eine spannende Zusammenarbeit, auch weil dieser Junge extrem gut also wirklich so gut mitgearbeitet hat. Es hat so Spaß gemacht mit ihm. Und da war, also ich bin jetzt gespannt. Die Sitzung war am Dienstag und ich bin jetzt gespannt. Wir haben uns in 2 Wochen nochmals verabredet, einfach um zu gucken, gibt es nochmals Handlungsbedarf. Und ich bin wirklich gespannt, was ich dann erfahre. Ich sag's dir dann.
Boah.
Also ich hatte viele, viele wirklich spannende Fälle. Aber zum Abschluss noch ein Fall, der war diese Woche. Und auch die Anmeldung war ganz besonders. Ein 25-jähriger junger Mann hat sich angemeldet und schreibt beim Anliegen einfach, ich habe eine Identitätskrise. Ich dachte, oh, spannend. Also ja, mal gucken, was diese Identitätskrise beinhaltet. Und ich möchte gar nicht über die Sitzung erzählen, sondern etwas, was mich seither so ein bisschen beschäftigt. Dieser junge Mann kam und hat gesagt, ey, ich weiß nicht. Seit der Party, er war vor 3 Monaten an einer Party eingeladen mit vielen, vielen Leuten. Und seither weiß er gar nicht mehr recht, was er sein soll oder was er sein darf. Er hatte mir erzählt, er setzte sich dort im Getümmel an die Bar. Hat sich rechts von ihm eine Frau hingesetzt und dann kamen die zwei ein bisschen ins Gespräch. Und dann sagt sie zu ihm, was bist du? Also, bist du Mann oder was bist du? Und hat mein Klient gesagt, ja, ich bin ein Mann. Ah ja, und hetero? Ja, ich bin ein heterosexueller Mann. Oh mein Gott, ein heterosexueller Cis-Mann. Ich habe das noch nie gehört vorher. Kennst du den Ausdruck? Ein
Nein.
Cis-Mann? Oh mein Gott, ein heterosexueller Cis-Mann. Jetzt erzähl mir auch noch, dass du heiraten und Kinder haben willst. Oh mein Gott, wie ätzend ist das denn? Und ich bin sicher, du hast mich jetzt auch gerade als Frau gelesen. Wie ignorant ist das? Und er saß da als ein Cis-Mann, offensichtlich, ich musste nachfragen tatsächlich, ist ein normaler heterosexueller Mann, der sich in seinem Körper, also der als Mann geboren wird und sich in diesem Körper auch wohlfühlt, der die männliche Rolle auch lebt. Das ist ein Cis-Mann. Also es braucht heutzutage Bezeichnungen für Menschen, die mit einem bestimmten Geschlecht geboren werden und damit glücklich sind. Hä? Sind wir, also ehrlich, Sonja, Und diese Mensch, dieser Mensch da neben ihm an der Bar, die ihn verurteilt hat, weil er sie als Frau gelesen und bezeichnet hat, die hat ihn so herabgewürdigt an dieser Party, wo er ohne schlechte Gefühle vorher hinging, dass er nachher rausschlich und sagte, bin ich falsch? Bin ich denn falsch, wenn ich in meinem Körper glücklich bin? Wenn ich damit zufrieden bin mit den Geschlechtsmerkmalen, die ich mit mir rumtrage und auch nicht tauschen möchte? Und das hat in mir schon ein bisschen was angeregt. Ich muss dir wirklich sagen, weißt du, wir haben heute Diskussionen da draußen über Identitäten und was alles, was man nicht mehr tun soll und nicht mehr tun darf und nicht mehr sagen darf. Und weißt du was? Ich habe es zu diesem jungen Mann gesagt, mir ist es komplett egal, was für ein Mann er ist oder ob er von mir als was anderes bezeichnet werden möchte. Ich will gar nicht wissen, wie er sich in seiner körperlichen Rolle fühlt. Mir ist nur wichtig, dass das ein freundlicher Mensch ist. Und dabei ist mir die sexuelle Orientierung oder die Geschlechterzugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit, irgendeine Hautfarbe oder irgendeine Religion völlig egal. Mir ist es wichtig, dass wir freundliche Menschen sind. Und wenn gerade die Menschen, die da so wahnsinnig darauf achten, dass niemand diskriminiert wird und irgendwie in eine Rolle reingepresst wird, in die sie nicht reingehören wollen. Wenn die so unfreundlich mit anderen Menschen gehen, dann ist das Ziel komplett verfehlt. Und das beschäftigt mich seit dieser Sitzung wirklich, dass mittlerweile wir Menschen eine Art und Weise haben, miteinander umzugehen, wo man nur darauf wartet, mit dem Finger auf irgendeine Gruppe zu zeigen und sie der Fehler zu bezichtigen. Und das finde ich per se komplett falsch und total schädlich. Schädlich für uns Menschen und schädlich für unser Miteinander. Punkt. So, ich musste das loswerden. Wirklich, das hat so gekocht in mir. Da muss ich wirklich sagen, hey, so geht's einfach auch nicht. Und das wollte ich, ich weiß, ich lehne mich da extrem aus dem Fenster und das gehört im Prinzip nicht dazu, aber es war in meiner Praxis und dieser junge Mann ist seither richtig depressiv. Also, das darf nicht sein.
Ja, es ist schade, wenn normal als abnormal gesehen wird und abnormal oder anders als normal gesehen. Das für junge Menschen, die sowieso so viel in ihrem Körper sich verändert, im Gehirn verändert sich die Struktur, die Körper verändert sich. Und dann kommen zusätzliche Komplikationen. Oh, bin ich jetzt? Bin ich dies? Bin ich das? Und wir wissen auch von anderen Sitzungen, dass depressives Verhalten und dass ganz, ganz viele Schwierigkeiten entstanden sind, weil sie zufrieden war, aber durch später, soll ich zufrieden sein? Bin ich eigentlich dies? Bin ich das? Bin ich normal? Oder bin ich nicht normal? Und das wirft einfach Fragen auf, wo man sich gar nicht stellen sollte, weil das Leben ist schon kompliziert genug. Man macht es unnötig kompliziert.
Richtig.
Ich
Und
meine,
weißt du, es wird zur Toleranz aufgerufen. Man ist dabei aber komplett intolerant. Also das ist eine scheinheilige Welt, diese ganze Diskussion, die da geführt wird um solche, ich will nicht sagen Gruppierungen, es ist doch jeder einfach Mensch. Und er soll doch genau so sein dürfen, wie er ist. Punkt. Hauptsache ein guter Mensch, Hauptsache ein freundlicher Mensch. Und der Rest ist doch nicht an uns zu beurteilen und schon gar nicht herabzuwürdigen. Und das macht mich sauer in dieser ganzen Woke-Bewegung, dass das ein bisschen scheinheilig ist, ehrlich gesagt.
ja, also ich meine, es ist okay, wenn man an etwas glaubt, aber eigentlich, was sie dann nicht alle, aber eben diese Frau zum Beispiel, sie hat ein normaler Mensch diskriminiert.
Ja.
Ja, auch eine Form von Diskriminierung.
Weißt du, ich weiß nicht mal, also wie heiß ich denn? Ich bin eine Frau in einem weiblichen Körper und ich würde um nichts im Leben tauschen. Was bin ich jetzt, eine Cis-Frau? Ich habe keine Ahnung, was dieses Cis bedeuten soll. Ich wusste gar nicht, dass es dafür eine Bezeichnung geben muss. Ich plädiere dafür, dass wir einfach Menschen sind. Menschen. Und wenn wir bis jetzt nicht kapiert haben, dass wir Menschen zusammenhalten sollten und füreinander da sein sollten, dann gnade uns Gott.
Ja,
Wirklich. Gnade uns Gott.
ich bin der Meinung, Die Taten sind wichtig und nicht, was wir in der Hosen
Richtig! Was für ein, was für
Oder?
ein Schlusswort! Das gefällt mir jetzt. So haben wir noch nie geendet. Richtig cool. Aber ist so, genau. Also, das ist eben, ich habe ja gesagt, also die letzten 2 Wochen waren so kunterbunt, extrem auch herausfordernd immer wieder. Ich bin froh, ist heute Freitag und Wochenende und jetzt Kopf leeren. Mein Dampf habe ich jetzt abgelassen. Vielen Dank dafür, auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das mit zertragen mussten. Aber so können wir frisch gestärkt wieder in die Praxis starten am Montag. Und ich bin gespannt.
Freue mich, ist voll, ist ziemlich voll.
Bei
Ah, da kommt einiges auf uns zu. Also ich bin total gespannt, welche Geschichten nächste Woche, also für mich und für dich natürlich, und welche Leben, das wir verändern, welche Aha-Momente, das wir erleben werden. Also es wird uns, wie immer, wir sagen es immer wieder, aber es wird uns nie langweilig.
Nie, nie. Und wir werden auch beim nächsten Mal viel zu erzählen haben. So ist es. Hey, ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende
Dir auch.
und eine
Erfolg
gute Zeit.
ist gut.
Danke. Tschüss, Sonja. Tschüss.